Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute freue ich mich sehr, dass hier live zugeschaltet Herr und Frau Görnitz sind, Herr Professor Görnitz und Frau Dr. Görnitz. Sie sind mit in der Leitung.
Ja. Ja, schönen guten Abend und wir freuen uns auch.
Herr Görnitz, Frau Görnitz, Sie haben eine sehr ungewöhnliche Partnerschaft und Zusammenarbeit. Herr Görnitz, Sie waren Professor für Didaktik der Physik an der Universität Frankfurt am Main. Sie sind Vorsitzender der Karl Friedrich von Weizsäcker Gesellschaft.
Gewesen. Ich musste da leider die Dinge ausbremsen.
Das verstehe. Zu halten. Frau Dr. Görnitz, Sie sind Tierärztin, diplomierte Psychologin und arbeiten als Psychoanalytikerin.
Ja.
Und Sie haben gemeinsam mit Ihrem Mann ein interessantes Forschungsprojekt, das mit Naturwissenschaft und Bewusstsein zu tun hat. Sie haben auch gemeinsam ein Buch geschrieben, das ich mich jetzt im Besonderen auch beziehen möchte, das ist schon 10 Jahre alt, das heißt die Evolution des Geistigen. Alle Ihre Bücher gehen über die Beziehung von Quantenphysik, Bewusstsein und Sie schreiben es auch Religion. Jetzt ist die Beziehung zwischen Quantenphysik und Bewusstsein ja etwas, was in vielen wissenschaftlichen Zusammenhängen auch diskutiert wird. Sie haben aber eine interessante und meines Erachtens sehr ungewöhnliche wissenschaftliche These. Sie behaupten, dass wir haben jetzt leider ein bisschen Nebengeräusche, die.
Das ist bei Ihnen.
Okay. Ich glaube, die Nebengeräusche sind jetzt wieder weg. Sie haben eine Theorie entwickelt, die unser Verständnis von Quantenphysik neu in den Zusammenhang mit Bewusstsein und Information bringt. Können Sie einfach in ein paar Worten sagen, was ist dieser neue Zugang zur Quantenphysik, was ist Ihr neues Verständnis und warum ist das für unser Verständnis vom Bewusstsein wichtig und vielleicht auch sogar revolutionär?
Ja, ich denke mal, dass der Weg zur Quantentheorie eigentlich sich lange Zeit an einem über 2000 alte Jahren Paradigma festgemacht hat, wo man der Meinung war, je kleiner etwas wird, desto einfacher wird es. Und das war ein wahnsinnig erfolgreicher Weg, der also dazu geführt hat, dass man also gelernt hat und erkannt hat, dass also die festen Körper, die Flüssigkeiten und die Gase, die ganzen Moleküle der Chemie im Prinzip erklärt werden können, wenn man sie zurückführt auf die 92 Sorten von Atomen des Periodensystems. Das war also ein sehr erfolgreicher Weg ins Kleine, ins Einfachere. Dann hat man gemerkt, die Atome, was ja eigentlich unteilbar heißt, kann man trotzdem teilen. Dann kamen dann aus dem Atom die Elektronen und die Atomkerne. Und mit sehr viel Energie kann man die Atomkerne nochmal zertrümmern und zerlegen in Protonen und Neutronen. Und dann hat man also gemeint, diesen Weg weiter verfolgen zu müssen. Die erste Formel, die sozusagen in der Quantentheorie zusammengebracht wurde von Max Planck, war, dass die Energie eines Systems umgekehrt proportional ist zur Ausdehnung. Das heißt also, je mehr Energie, desto kleiner. Und die Idee, wenn man sich das mal richtig überlegt, je mehr Energie, desto einfacher, das klingt vollkommen unsinnig. Und das zeigt sich auch darin, dass wenn man also ins Innere der Atome geht und immer kleiner wird, dass dann die Theorien immer komplizierter, immer komplexer werden und alles sehr viel unübersichtlicher. Das ist also ein Weg, wo man sagen muss, die Quantentheorie ist im Grunde genommen, wenn man sie wirklich versteht, eigentlich das Gegenteil dieser klassischen antiken Atomvorstellung. Es zeigt sich also, wenn wir die Quantentheorie interpretieren aus Sicht von Information, dann wird es plötzlich wahnsinnig plausibel mit wenig Information. Also man suche einen Menschen und man weiß, der lebt in Europa, das ist hoffnungslos. Wenn man aber dazu jetzt mehr Informationen bekommt, das Land, die Stadt, die Straße, die Hausnummer, das Stockwerk, die Wohnung, das Zimmer, dann hat man ihn praktisch schon gefunden. Das heißt also, viel Information kann stark lokalisieren. Wenn man also jetzt die Quantentheorie sich anschaut, dann sieht man, die Quantentheorie hebt Unterscheidungen auf, die im Rahmen des Alltags und der klassischen Physik praktisch unüberbrückbar erscheinen. Also was man vielleicht gelernt hat, ist diesen Welle-Teilchen-Dualismus. Das heißt, ein und dasselbe Quantensystem kann je nach Kontext wie ein lokalisiertes Teilchen oder wie eine ausgedehnte Welle erscheinen. Einstein hat uns gelehrt, dass der Unterschied zwischen Materie und Bewegung relativiert werden muss. Man kann also Bewegung in Materie und Materie in Bewegung umwandeln. Die Unterscheidung zwischen Kraft und Stoff, auch die ist reduziert worden auf Quantensysteme mit halb- oder ganzzahligen Spinnen. Man kann also Kraftteilchen in Stoffteilchen und Stoffteilchen in Kraftteilchen verwandeln. Und das Wichtige ist eben auch, es gibt eine universelle Äquivalenz zwischen Materie und Quanteninformation. Wenn man also die Quantentheorie wirklich verstanden hat, dann kann man davon ausgehen, das Allereinfachste, das Grundlegende wäre ein Quantenbit. Allerdings ist das dann ein System, wo, wenn man Information damit verbindet, hat man ja im deutschen Sprachgebrauch zumindest immer die Vorstellung, es hat Bedeutung. Mhm. Davon muss man aber in der Physik abgehen. Das heißt, wir brauchen eine abstrakte, bedeutungsfreie Quanteninformation, die das Ausgedehnteste ist, was man sich vorstellen kann, ist also ein kosmisches Objekt. Und mit viel davon kann man was sehr Kleines, Lokalisiertes erzeugen. Und damit haben wir also sozusagen jetzt eine Umstellung dieses Weltbilds vom Kopf auf die Füße. Es zeigt sich nämlich, dass Materie eine spezielle Erscheinungsform von Quanteninformation ist, aber dass unsere Gedanken, unsere Psyche auch so etwas wie Information, wie Quanteninformation ist, das liegt sehr nahe. Und wenn man das alles miteinander versteht, dann wird ganz deutlich, der Weg zum naturwissenschaftlichen Verständnis der Psyche und damit auch des Bewusstseins, wenn man also von den unbewussten Aspekten abstrahiert, geht nur über Quantentheorie und nur über diese abstrakte Quanteninformation, die wir, weil sie mit Bedeutung nicht verwechselt werden darf, eben einen eigenen Namen gegeben haben, Protyposis.
Diese Protyposis, diese Quanteninformation, von der Sie immer auch die Bedeutung klarlegen, dass es eben keine dass hier keine Bedeutung in dem Sinne drin, sondern dass es reine Information ist.
Es ist bedeutungsoffen. Es ist sozusagen fähig, dann in Kontexten Bedeutung zu erhalten.
Ist das etwas, wo man sagen kann, das ist von den Quantenphysikern eine akzeptierte Annahme, dass man Quantentheorie so verstehen kann, dass diese grundlegende Information der eigentliche Baustein von Quantenmaterie ist. Kann man das so sagen?
Also wenn Sie Ihr Leben lang mit vielen Millionen oder Milliarden von Euro auf dieses Ziel hinarbeiten, immer kleinere Quantenobjekte zu suchen und dadurch immer größere Geräte bauen zu müssen, um diese riesigen Energien erzeugen zu können, um noch kleiner werden zu können, dann werden Sie natürlich nicht auf eine Theorie eingehen wollen, die dieses ganze Konzept doch hinterfragt. Da gibt es also ein sehr schönes Zitat von Max Planck, der eben sagt, die neuen Erkenntnisse in der Naturwissenschaft werden nicht dadurch gefunden, dass die führenden Leute sich über neue Wahrheiten bekehren oder die akzeptieren, sondern dass sie einfach aussterben. Mhm. Die haben derartig viele Widerstände gegen eine Theorie, die diese ganze Konzeption hinterfragt. Es ist ja nicht so, dass daraus folgen würde, dass das alles nicht stimmt, sondern wir haben jetzt mit der Protohypothese die Möglichkeit zu begründen, warum die bewährten Theorien so gut sind, wie sie sind, und zu begründen, warum die Stringtheorie beispielsweise, wo die besten theoretischen Physiker über Jahrzehnte dran gearbeitet haben und wo eigentlich bisher keine greifbaren und an die Empirie angepassten Ergebnisse da sind, warum das nicht klappt. Aber dass das große Widerstände erzeugt, das kann man sich sehr leicht vorstellen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das große Widerstände erzeugt. Ich nehme an, wenn man so eine Theorie einführt, muss man dann einfach eine Palette von Argumenten vorlegen, warum ein Vorschlag, der sozusagen ein zusätzlicher theoretischer Vorschlag ist, dass es sowas wie Protohypothesis gibt und dass das als Quanteninformation interpretiert werden kann. Welche Argumente würden Sie sagen, gibt es, dass diese Annahme, dass diese Theorie ein Erkenntnisfortschritt ist oder ein verbessertes Verständnis von Quantenphysik erlaubt?
Also das eine ist natürlich, dass Sie sehen, dass diese Theorien, also gerade die Stringtheorie, mathematisch wahnsinnig interessant ist, dass sie eine sehr interessante mathematische Struktur bedeutet. Aber wie gesagt, ein Anschluss an die existierende Realität geht nicht. Von Kollegen aus Amerika kam vor ungefähr ein oder zwei Jahren der Vorschlag, man solle doch in der Theorie dazu übergehen, dass man also beschließt, naturwissenschaftliche Wahrheit ist, was die Mehrheit der beteiligten Kollegen glaubt. Das hat unter anderen Physikern großen Widerspruch hervorgerufen. Aber es ist natürlich klar, man sieht eigentlich, dass das doch ein bisschen der verzweifelte Versuch ist, mit diesen Theorien an die Realität anzubinden. Ich habe vor 30 Jahren etwa gezeigt, dass man diesen ganzen Ansatz, der ursprünglich auf ein Konzept von Carl Friedrich von Weizsäcker zurückgeht, der als erster diese Idee hatte, man müsse sozusagen auf diese einfachsten Quantenstrukturen zurückgreifen, und wozu Heisenberg gesagt hatte, für ihn wäre das zu abstrakt, so zu denken, aber Weizsäcker und seine Mitarbeiter sollten es unbedingt weiterführen. Ich habe damals gezeigt, dass man über die Entropie der schwarzen Löcher im Prinzip diesen Ansatz an die etablierte Physik anschließen kann. Ich hatte damals eine Kosmologie entwickelt, wo jetzt 30 Jahre später von Mathematikern und Astronomen publiziert wird, dass wahrscheinlich diese Theorie, die diese Leute nicht kennen, weil man liest in der Physik Arbeiten, die älter als 10 Jahre sind, in der Regel nicht, dass also diese Kosmologie, die ich damals entwickelt hatte, offenbar mit der Realität besser übereinstimmt als die Kosmologie, für die es vor ein paar Jahren den Nobelpreis gegeben hatte. Wir haben in den 1990er Jahren gezeigt, wie man aus abstrakten Quantenbits materielle und energetische Quanten herstellen kann. Also der Weg sozusagen zu der mathematischen Beschreibung relativistischer Teilchen, der liegt seit langem vor. Dann ist gezeigt worden jetzt vor kürzerer Zeit, dass genau aus diesem Ansatz folgt, warum es genau diese drei fundamentalen Wechselwirkungen, die die Physiker die elektromagnetische, die schwache und die starke Wechselwirkung nennen, warum es genau diese drei Wechselwirkungen mit dieser Eichstrukturtheorie gibt und warum die ganzen sehr interessanten Versuche, die Einsteinschen Gleichung, also die vollen Einsteinschen Gleichung, was ja eine nichtlineare Satz von nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen ist, diese Gleichung zu quantisieren, warum das offenbar nicht geht, während man die abgespeckten Einsteinschen Gleichungen, also linearisiert, die dann zu den Gravitationswellen führen, und von denen wissen wir ja, dass man die nachweisen kann, die kann man natürlich quantisieren, aber die allgemeine Theorie ist eigentlich etwas, wo man sagen muss, es ist der Ausdruck der Kosmologie auf Inhomogenitäten innerhalb des Kosmos. Das ist also jetzt sehr viel Physik, was ich ganz schnell und ganz kurz aufzählen musste. Aber es gibt also eine große Reihe von Ergebnissen, die vorliegen. Und wenn man eben sozusagen diese Plancksche Formel sich anschaut, dass also der Weg ins Kleine, der Weg zu immer mehr Energie ist, da dann kann man sich eigentlich vorstellen, dass der Weg ins Kleine nicht der Weg ins Einfache ist. Denn ich darf wiederholen, immer mehr Energie, dass das immer einfacher sein soll, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen und die Natur ist auch nicht so. Vielleicht noch eine Bemerkung, dieses Hinkreichen, was in den letzten Jahren so viel Furore gemacht hat, hat also eine Lebensdauer des milliardsten Teiles einer Billionstel Sekunde.
Mhm. Wahnsinn.
Und dann mal was den unbedarften Leuten zu erzählen. Das leiht man normalerweise nicht.
Ja. Wenn ich einfach auch als wirklich unbedarfter Mensch hier nachfragen darf. Sie betonen sehr, dass wenn man jetzt in das Kleinste geht, die Energie dramatisch zunimmt.
Ja.
Und wie kommen Sie von diesem Zusammenhang, dieses dramatischen Zugangs von Energie zu der Annahme von Ihren Pridopisos, von Ihrem Quanteninformationselement? Können Sie mir das einfach erklären, weil mir ist nicht klar, wie Sie bei Ihrem Informationsquantum ankommen. Das heißt, wie kommt man zu einem Argument, dass man sagt, das ist der eigentliche Baustein, aus dem alles entsteht?
Also wenn Sie anfangen mit einem Quantenbit, dann ist das eine Struktur, die sehr einfach aufgebaut ist. Und dann muss man Gruppentheorie und Mathematik nehmen, dann zeigt sich, dass sozusagen so ein Quantenbit dargestellt werden kann. Also die Zustände eines Quantenbits entsprechen exakt den Punkten in einem dreidimensionalen Raum und zwar nicht den Raum, den wir sozusagen zu Hause kennen, Länge, Breite, Höhe, sondern den Raum, den wir als Modell des Kosmos verwenden müssen. Also im Prinzip die dreidimensionale Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel. Und wenn Sie jetzt immer mehr von diesen Quantenbits nehmen, dann können Sie, das ein Quantenbit wäre dann im Prinzip so etwas wie eine Grundschwingung des kosmischen Raums. Wenn Sie nur ein einziges Bit haben, dann können Sie überhaupt keinen Raum, keinen Ort im Raum festlegen. Es ist also Grundschwingung über alles. Und dort, wo sozusagen das Maximum dieser Schwingung ist, dieser eine Punkt, das wäre sozusagen, wo Sie das festlegen können. Aber im Grunde genommen, wie die Sinuskurve den Kreis in zwei Hälften teilt, würde also so ein Quantenbit den ganzen Rahmen in zwei Hälften teilen. Und je mehr Sie davon haben, das müssen Sie dann quantentheoretisch multiplikativ verkoppeln, desto schärfere Lokalisierung bekommen Sie. Und wenn Sie eben 10 hoch 42 Bits, Quantenbits haben, dann können Sie so scharf lokalisieren, dass Sie ein Proton bekommen. Also das heißt, viel Information macht etwas Kleines. Das ist also etwas in der Quantentheorie Typisches, dass man dort multiplikativ die Schwingungen kombiniert und nicht additiv.
Mhm. Und dieses viel Information, das dann das Proton erzeugt, ist dann Ihr argumentatives Ihre Grundlage, dass das Proton letztendlich aus diesen Informationen sich zusammensetzt. Ja. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Da haben wir sozusagen in den 90er Jahren gezeigt, wie die entsprechende Mathematik ist. Die Physiker sprechen davon, dass ein relativistisches Quantenteilchen eine irreduzible Darstellung der Poincaré-Gruppe ist. Und das haben wir dann gezeigt und das ist publiziert. Mhm.
Wieder ganz als Laie gesprochen, der ich auch bin. Wenn Sie Information sagen, haben Sie vollkommen recht, dass wir Information mit einem bestimmten Bedeutungsinhalt belegen. Das, was Sie hier mit Information meinen, was hat das mit unserem normalen Verständnis von Information gemein?
Es ist also, die Protypus ist also bedeutungsoffen. Das heißt, irgendein Photon hat ja auch erstmal kein, wenn Sie auf den Bildschirm Ihres Computers schauen, dann machen Sie sich wahrscheinlich nicht klar, dass Milliarden von Photonen diesen Bildschirm verlassen und einige Millionen davon treffen Ihre Netzhaut. Und die Bedeutung entsteht dadurch, dass ganz viele Photonen zur gleichen Zeit von ganz vielen Bereichen Informationen in Ihr Auge übermitteln Und das wird dann in der weiteren Verarbeitung zu dem Text, den Sie auf dem Bildschirm lesen können. Das einzelne Photon ist erst einmal bedeutungsfrei. Und wenn auf Ihrem Bildschirm eine Diode ausfällt, sodass da ein schwarzer Punkt ist, dann macht das im Prinzip so gut wie gar nichts. Das heißt also, ein einzelnes Photon trägt erst einmal kaum Information. Erst in der Zusammenfassung, in der Vielheit, kriegen Sie eine Bedeutung, die für sich etwas bedeutet. Aber Bedeutung ist natürlich kein naturwissenschaftlicher Begriff. Bedeutung hängt immer nicht nur von der aussendenden Entität ab, sondern auch vom Empfänger, was der Empfänger daraus macht. Ich habe also die Spezialität, eine Rot-Grün-Schwäche zu haben, und bestimmte Photonen, die in meine Augen treffen, erzeugen bei mir viel weniger Bedeutung, als wenn von der gleichen Quelle Photonen ins Auge meiner Frau fallen. Die sieht also dann Grünschattierung oder Rotschattierung viel deutlicher, als ich das kann. Also Bedeutung entsteht im Wesentlichen aus dem, was zum Empfänger gelangt und was der Empfänger im Prinzip schon an Vorkontext gespeichert hat und was dann in der Informationsverarbeitung zu der aktuellen Bedeutung wird. Also ein Quantenbit ist erstmal bedeutungsoffen, ein Photon, was Träger von Quantenbits ist, das Photon, was vom Bildschirm kommt, vermittelt ja die Information, von welcher Stelle des Bildschirms es hergekommen ist und welche Farbe es trägt. Viel mehr ist sozusagen an so einem Photon für uns nicht an Bedeutung dabei. Mhm. Aber alle miteinander erzeugen dann den Text, den wir sehen. Und es ist auch wichtig, dieser Text, der auf dem Bildschirm so lange steht, bis ich ihn weiter scrolle, die Photonen, die diesen Text in mein Auge tragen, die wechseln mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Die fliegen ja mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn erst sozusagen im Zusammenleben damit, dann kriegen wir sozusagen dann diesen Wechsel. Also das ist nicht die Information, die in der Informationstheorie von Shannon kommt, sondern es ist wesentlich allgemeiner. Es ist eine physikalische Information. Das Wesentliche ist eigentlich die einfachste Quantenstruktur, die aus mathematischen Gründen möglich ist.
Jetzt haben Sie eingänglich auch gemeint, dass eben auch die Psyche Quanteninformation ist. Frau Körnz, darf ich Sie da vielleicht mit ins Gespräch mit reinholen, als Psychologin? Und was kann man sich darunter vorstellen, gerade auch, wenn man jetzt den Ausführungen Ihres Mannes hier gefolgt ist, wenn man von Psyche redet, was ja eine völlig andere Domäne ist als Quantenphysik.
Das ist richtig.
Und man hier meint, Psyche ist Quanteninformation. Können Sie das in ein paar Worten oder auch in einer längeren Ausführung uns erklären, wie ist das zu verstehen?
Wir sind ja ein Teil der Natur. Und die Naturwissenschaft erkennt Regeln und Gesetze, die in der Natur wirken, also auch bei uns Menschen. Und wir wissen ja alle, dass wir Informationen verarbeiten in unserem Bewusstsein, natürlich auch in unserem Bewussten und natürlich auch in unserem Körper. Mhm. Information wird auch gespeichert, wird auch genetisch weitergegeben. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Informationsverarbeitung. Und wenn wir therapeutisch arbeiten, versuchen wir ja auch, die Bedeutung von Information, die den Patienten leiden macht, indem er die so bewertet, dass vielleicht alles schlecht ist, was er erfährt oder was er je erfahren hat, dass wir versuchen, Informationsbedeutung zu verändern. Mhm. Ja, die zum Beispiel das Selbstwertgefühl, das ist ja praktisch eine Reflexion auf unser Selbst, was entsteht und was wir dann ändern können. Und dann kann man der Physik sehr dankbar sein, dass sie jetzt Information praktisch mit in die Naturwissenschaft hineingenommen hat und erfasst hat. Und dass wir dann verstehen können, wie sozusagen in der Entwicklung des Lebendigen, aber auch natürlich dann in der Entwicklung des Menschen bestimmte Information verarbeitet wird, schon im Mutterleib natürlich, das wissen wir, und auch dann in den ersten Kindheitsjahren, wo einem ja die Kultur dann eine bestimmte Bedeutung vermittelt, natürlich über die Eltern in der Regel oder über die Pflegepersonen. Und wir dann im Rahmen dieser Kultur auch den Dingen Bedeutung geben, die wir erleben und erfahren. Das ist also sozusagen das Wesentliche, denke ich, dass wir jetzt verstehen können, auch warum unsere Gedanken bis auf den Körper wirken, wenn wir verstehen, dass der materielle Teil, also unsere neuronalen Netze, unsere Transmitter, unsere Synapsen, im Prinzip gestaltete Quanteninformationen sind und dass dann die Information, die gespeichert ist, abgerufen wird durch neue Informationen, dass die von Photonen getragen wird, also auch von Energieteilchen, die eben zum Teil dann auch wieder die Energie in den Zellen hervorruft, die wiederum die Moleküle verändert und das ist dadurch, dass es sozusagen die Photonen auch ausgedehnt sind. Wir haben sie ja sowohl als Teilchen wie als Welle, sozusagen einen Bewusstseinsstrom entwickeln können, den wir als Informationsstrom bezeichnen können, als Quanteninformation, die von den Photonen getragen wird und die sich selber erleben und selber sozusagen reflektieren kann. Also Information über Information ist möglich. Und wir wissen ja alle, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn Sie fragen, kann man das beweisen? Natürlich, der Hirntod wird festgestellt, wenn keine Photonen, denn das sind ja Photonen, diese EEG-Wellen, die im Elektroenzephalogramm aufgezeichnet werden oder Graphen, dass dort nichts mehr herauskommt, dann ist sozusagen im juristischen Sinne die Persönlichkeit nicht wiederherstellbar.
Mhm. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, dass der Photonenstrom, der eben messbar ist, ja, nicht nur eine energetische Realität ist, sondern dass dieser Photonenstrom eben auch eine Informationsqualität hat, die in einem direkten Zusammenhang mit unserer Psyche und mit dem Informationsgehalt, wenn ich das so sagen darf, unserer Psyche steht.
Ja, denn das Wesentliche ist ja die Information. Ich benutze gerne das Beispiel, wenn Sie jetzt eine Mitteilung bekommen, ob das übers Telefon ist oder durch einen Brief und es ist eine freudige Mitteilung, dann können Sie ganz körperlich vielleicht in die Luft springen vor Freude. Mhm. Und das ist ja nicht die Energie aus dem Brief, sondern die Information. Also die Information ist das Wesentliche. Und alles Lebendige wird ja sozusagen auch gesteuert durch Information. Wir sind instabile Systeme, wir können also jederzeit sterben. Und die Gesamtsteuerung erfolgt durch die Information. Natürlich müssen wir auch Energie zuführen, wir sind wie gesagt, thermodynamisch instabil und da brauchen wir einen gewissen Durchsatz an Materie und an Energie in Form von Nahrungsmitteln. Und aber im Wesentlichen ist ja sozusagen das, was den Menschen ausmacht, dann die Möglichkeit, über diese Information zu reflektieren, Gedanken zu haben, kreativ zu werden und all dieses. Und das heißt also, sämtliches Leben ist praktisch durch eine quantische Steuerung erst vorstellbar.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, verstehe ich das so, dass Sie unser Bewusstsein in einem direkten Zusammenhang eben mit dem Photonenstrom, wenn ich das mal so sagen darf, unseres lebendigen Körpers setzen. Und sozusagen unser Bewusstsein hat hier eine fast materielles Korrelation in diesem Strom der Photonen und den Quanteninformationen, die Ihr Mann vorher ausgeführt hat, informationsgeladen oder sogar aus Informationsbestandteilen entstanden sind. Ist das eine sagen, naturwissenschaftliche Theorie vom Bewusstsein, die Sie hier versuchen darzustellen?
Vielleicht darf ich noch mal kurz.
Gerne, ja.
Es geht tatsächlich darum, eine naturwissenschaftliche Theorie des Bewusstseins zu haben. Man muss vielleicht Folgendes sagen. Materie kann man definieren als die Entität, die Widerstand gegen Veränderung zeigt. Mhm. Energie ist diejenige Entität, die in der Lage ist, Materie, den Zustand der Materie zu verändern, also ihn in Bewegung zu setzen, Materie abzubremsen oder Materie zu verformen. Also wenn Sie auf den Schwamm drücken, wird das Volumen kleiner. Und Information ist diejenige Entität, die in der Lage ist, bereitgestellte Energie auszulösen. Das geht aber nur in instabilen Systemen. Und das Leben ist eben genau dadurch ausgezeichnet. Lebewesen sind instabil von den Einzellern bis zum Menschen. Und in allen Lebewesen, in allen Zellen, vom Einzeller bis zu unseren Körperzellen, überall wirkt Information steuernd. Und alle diese Prozesse sind elektromagnetisch. Das heißt, Leben ist im Prinzip nichts anderes als Austausch von realen und virtuellen Photonen. Weil sämtliche Chemie, sämtliche Biochemie, es ist alles elektromagnetisch und physikalisch gesprochen eben, wie gesagt, Austausch realer oder virtueller Photonen. Und diese Photonen können sozusagen Informationen tragen, so wie eben die Photonen, die vom Bildschirm kommen, Informationen tragen können oder die Informationen, wenn ich aus dem Fenster schaue von einem Dach, wo ich dann sehe, wo ist das Dach und welche Farbe hat das Dach. Also die auch Schall und Druck ist elektromagnetische Wechselwirkung. Also auch das sind alles letztlich physikalisch gesprochen nur Photonen. Und jetzt kann man sehen, Materie ist in der Lage, über längere Zeit in einem kleinen Raumbereich zu sein. Also die Information, die Sie in einem Buch haben, die ist, wenn Sie das Buch nicht verbrennen, morgen immer noch in diesem Buch. Mhm. Die Information, die jetzt zum Beispiel durch den Äther geht, weil wir miteinander sprechen über elektromagnetische Wellen, die ist also nicht nur hier in München oder bei Ihnen in Salzburg, sondern die ist weit ausgebreitet. Allerdings ist sie nur jetzt und nachher ist sie schon wieder weg. Das heißt, die Information, die elektromagnetischen Träger hat, ist räumlich nicht lokalisiert, aber zeitlich lokalisiert. Aber das heißt natürlich nicht, dass sozusagen Information immer auf einem materiellen oder energetischen Träger sein muss, sondern es ist auch vorstellbar, dass Sie Quanteninformation haben, die weder einen materiellen noch einen energetischen Träger hat. Mhm. Der hat dann weder räumlich noch zeitlich lokalisiert. Mhm.
Das, was Sie beide sagen, macht mir Sinn in Bezug auf Information und Informationsausbreitung und wie sich Information gestaltet. Die Frage, die ich habe, wie verhält sich Information mit den Informationsträgern, die Sie gerade hier geschildert haben, die letztendlich auch materielle Basis haben, zumindest haben können. Wie verhält sich diese Information zu dem, was wir Bewusstsein nennen? Ist das nicht etwas anderes? Betreten wir hier nicht ein anderes Terrain? Sie haben ja auch vorher mit Informationen ganz bewusst vorsichtig gesagt, das ist nicht das, was wir normalerweise mit bedeutungsgeladener Information verstehen. Wenn wir jetzt natürlich von Bewusstsein sprechen, sprechen wir sehr wohl von Bedeutung. Wie ist der Zusammenhang zwischen diesen Informationsströmen der Photonen, dieser Quanteninformation und dem, was wir Bewusstsein nennen?
Also vielleicht das Erste, was die Schwierigkeit macht, ist, dass Sie sich klar machen müssen, das, was Sie Materie nennen und das, was Sie Energie nennen, sind spezielle Erscheinungsformen von Quanteninformationen. Mhm. Das ist sozusagen dieser grundsätzliche Wechsel.
Ja.
So wie Sie, ich meine, dass eben materielles Energie aufnehmen und abgeben kann. Also wenn Sie kegeln und Sie geben der Kugel einen Stoß, dass die losläuft, dann übertragen Sie Bewegungsenergie auf diese Kugel, die dann diese Energie wieder abgeben kann, indem sie Kegel umstößt. Mhm. Das heißt, also seit Einstein wissen wir, die Materie und die Bewegungsenergie ist im Grunde genommen verschiedene Erscheinungsformen, die äquivalent sind, die also ineinander umgewandelt werden können. Mhm. Und wenn man das sich wirklich klar macht, dann ist es nicht mehr so schwierig zu verstehen, dass sowohl Materie als auch Energie verschiedene Erscheinungsformen einer abstrakten Quanteninformation sind, die deshalb sozusagen dann Bruchteile dieser Information als bedeutungsvolle Information aufnehmen und abgeben können. Mhm. Das Nächste, was Sie wissen müssen, ist, Bewusstsein hat ja sozusagen diesen Charakter der Subjektivität. Mhm. Nur ich kann wissen, was im Moment in meinem Bewusstsein ist. Jemand anders kann mich fragen, ich kann dann antworten, aber sozusagen die Fähigkeit zur Introspektion ist sozusagen nur dem Inhaber des Bewusstseins selbst gegeben. Mhm. Das ist ein typisches Kennzeichen der Quantentheorie. Man muss wissen, es ist prinzipiell unmöglich, von einem unbekannten Quantensystem wissen zu können, wie der aktuelle Zustand ist. Man kann das System messen, dann weiß man, wie der Zustand nach dieser Messung ist, aber durch den Messvorgang wird der Zustand des Quantensystems verändert. Also wenn Sie jemanden fragen, was denkst du gerade? Und er antwortet, dann, so hat mal Viktor von Weizsäcker in einem Bonmot gesagt, dann lügt er bereits, weil er durch das Reagieren auf diese Frage schon seinen Bewusstseinszustand ändert. Aber man kann sich natürlich introspektiv nicht klar machen, was man gerade denkt. Und das ist übrigens das Einzige, worüber man sich prinzipiell nicht irren kann. Also wir können optische und akustische Illusionen haben. Wir können uns also täuschen über die Messwerte unserer Geräte. Aber es ist prinzipiell unmöglich, dass wir uns darüber täuschen, was wir im Moment sprachlich formuliert im Bewusstsein gerade denken. Darüber können wir uns nicht irren. So, und diese sprachlich formulierten Gedanken, die sind also zur Introspektion zugänglich. Und Information über Information, das ist genau das, was man mit Reflexion meint. Und das ist eigentlich sozusagen der einzige naturwissenschaftliche Begriff, wo von vornherein sinnvollerweise Reflexionsmöglichkeit dazugehört. Also die Materie der Materie oder die Energie der Energie, das ist einfach nur entweder Lyrik oder Quatsch. Aber die Information der Information, dass ich also darüber nachdenken kann, was ich gerade denke, das ist eine sehr sinnvolle Eigenschaft. Und durch die Quantentheorie wird das sozusagen modellierbar, wieso genau das ein Bewusstsein auszeichnet, dass es von außen erstmal nur teilweise erkennbar ist, aber von innen der Reflexion offen steht. Da entsteht also dann in uns natürlich Bedeutung an dieser Information. Und dann kommt diese ganze Subjektivität zum Tragen, die in der Natur nur sehr, sehr gering, nur vorläufig oder eine Art Vorbedeutung existiert.
Soweit ich Ihnen folgen konnte, haben Sie eine Parallele mit dem Quantenphänomen dargestellt, dass wir nicht ein Quantenphänomen eindeutig von außen bestimmen können, genauso wenig wie wir Bewusstsein von außen uns nicht zugänglich ist. Ja. Habe ich das so im Ganzen mal richtig dargestellt, ja. dass das die Parallele ist, die Sie machen?
Ja.
Die Frage, die sich hier anschließt, ist ein Charakteristikum des Bewusstseins, ja, ist ja, dass sie selbstbezüglich ist.
Richtig.
Das ist das, was Subjektivität eigentlich meint, dass hier selbstbezüglich ist. Ja. Diese Selbstbezüglichkeit, ist die auch Teil der Quantenrealität, würden Sie sagen, dieses Phänomen der Selbstbezüglichkeit, das wir eben auch Subjektivität nennen.
Es geht nur mit Quantentheorie.
Ja,
es ist so, wenn Sie Selbstbezüglichkeit modellieren wollen, dann heißt das ja im Prinzip, ein Teil meines Bewusstseins kann im Prinzip, aber im Prinzip über jeden Aspekt meines Bewusstseins nachdenken. Das heißt also, ein Teil des Bewusstseins kann das ganze Bewusstsein erfassen. Und wenn Sie das modellieren wollen, geht das nur mit einer unendlichen Menge. Unendliche Mengen sind so, dass echte Teile genauso groß sind wie das Ganze. Also es gibt genauso viele Quadratzahlen, wie es ganze Zahlen gibt, obwohl fast alle ganzen Zahlen keine Quadratzahlen sind. Also bei diesen unendlichen Mengen kriegen Sie also genau das, was man braucht, um so etwas wie Reflexivität und Selbstbezüglichkeit zu modellieren. Und das einfachste quantenmechanische Atom, das Wasserstoffatom, hat bereits eine unendliche Menge von prinzipiell verschiedenen Zuständen. Das heißt also, hier kommen wir sozusagen an ein mathematisches Modell, was wir benötigen, wenn wir sozusagen ein physikalisches Modell vom Bewusstsein machen wollen, mit genau dieser Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Ich wollte eigentlich noch ganz gern ergänzen, weil ich vorhin die Frage so verstanden habe, ist Bewusstsein nicht etwas ganz anderes? Wenn wir also davon ausgehen, dass Naturwissenschaft monistisch ist, das heißt, eine Grundsubstanz angenommen wird, die sich natürlich verschieden ausformen kann. Also kein Dualismus, wo plötzlich etwas hinzukommt, was man nicht erklären kann. Oder wo wir nicht naturwissenschaftliche Erklärungen nehmen, zum Beispiel religiöse, was in der Naturwissenschaft erstmal ausgeschlossen ist. Wenn wir also als Grundsubstanz etwas haben, was eine Quanteninformationsstruktur ist, was ja eher eine, man könnte sagen, immaterielle oder dem Geistigen nähere Struktur ist, das sich aber ausformt in die materiellen Strukturen und in die energetischen Strukturen. In dem Moment haben wir sozusagen die Möglichkeit, dass die sich aufeinander, dass die aufeinander einwirken können. Und das ist eben genau das, was wir verstehen auch unter Psychosomatik, dass also die Psyche auf den Körper wirkt und natürlich auch unser Körper auf die Psyche, wenn wir also was trinken, weiß jeder, verändert sich vielleicht auch unser Bewusstsein. Also das sind gegenseitige Beeinflussungen und das ist dadurch halt möglich geworden.
Ich würde gerne die Frage ich stelle die Frage jetzt natürlich sozusagen mehr von einem philosophischen Hintergrund als von einem naturwissenschaftlichen Hintergrund. Und ich hoffe, das ist so okay. Ich würde sie gerne von der anderen Seite stellen, um die Frage deutlicher zu machen. Wenn wir jetzt von hochkomplexen Informationsverarbeitungssystemen sprechen, wie unser Bewusstsein natürlich auch ein hochkomplexes Informationsverarbeitungssystem ist, wie Sie es beschreiben, kommen wir zu der Frage, dass das, was wir momentan als künstliche Intelligenz erkennen, die eine Form von Informationsverarbeitung ist, die teilweise an Komplexität, zumindest an unserer menschlichen Komplexität heranreicht, teilweise auch die Diskussion ist, ob sie übersteigt oder bald übersteigen wird. Und trotzdem gibt es, oder vielleicht gerade deswegen gibt es die Diskussion, sind es diese hochkomplexen Informationssysteme, die in einer gewissen Weise auch extrem selbstbezüglich sind, bezüglich ihrer Informationskreisläufe, sind diese künstlichen Intelligenzsysteme bewusst? Ist das aus Ihrer Sicht eine berechtigte Frage? Und wo fängt ein so hochkomplexes, selbstbezügliches Informationssystem wie einfach künstliche Intelligenz an, etwas zu werden, wo der Begriff Bewusstsein angebracht ist? Ist die Frage verständlich?
Ja, wir haben in unserem letzten Buch, das heißt also von der Quantenphysik zum Bewusstsein, das ist 16 bei Springer erschienen, sehr intensiv auch darüber gesprochen, dass es da einen prinzipiellen und ganz wichtigen Unterschied gibt zwischen dem biologischen System der Informationsverarbeitung und dem technischen System der Informationsverarbeitung. Biologische Systeme sind so, dass in ihnen eine Trennung zwischen Hard- und Software, also eine scharfe Trennung zwischen Hard- und Software nicht möglich ist. Jeder Denkakt, jeder unbewusste Vorgang verändert Ihr Gehirn anatomisch. Das heißt also, für Lebewesen ist also die Trennung zwischen Hard- und Software nur künstlich zu machen und nicht durchzuhalten. Mhm. Da ist also eine Einheit, es gibt also nicht Hard- und Software, sondern wir sprechen von Universe, also einer Einheitlichkeit. Und die geht genau deshalb, weil im Lebewesen instabil sind und weil deshalb die Informationsverarbeitung die anatomische Struktur des Lebewesens ständig verändert. Das geht schon beim Einzeller los, der also Informationen aus seiner Umgebung aufnimmt und damit sein Inneres durch die damit beeinflussten chemischen Vorgänge verändert. Und das geht bis zum Menschen, wo sozusagen jeder Bewusstseins- oder unbewusste Vorgang unser Gehirn verändert. Wenn Sie einen Computer haben oder sowas Ähnliches, dann ist das Erste, was Sie sich als Erbauer wünschen, dass die Hardware bleibt. Also in dem Moment, wo Ihre Hardware Kurzschlüsse bekommt oder sowas, gibt es große Probleme. Sie haben also eine feste Hardware, Sie haben eine Software, die Sie spielen lassen können und Sie haben immer stets nur einen endlichen Speicher. Das heißt also, Sie haben zwar einen großen Speicher, aber das ist immer endlich, das ist niemals wirklich unendlich. Das heißt, eine wirkliche Reflexivität ist aus mathematischen Gründen prinzipiell unmöglich. Und deshalb werden also diese technischen Systeme wahnsinnig gut, so wie es also Autos gibt, die sehr viel schneller fahren können, als ein Mensch laufen kann. Und es gibt Flugzeuge, technische Geräte, mit denen der Mensch fliegen kann, obwohl er selber nicht fliegen kann. Das wissen wir seit Icarus. Genauso können wir heute technische Geräte bauen, die sehr viel schneller rechnen oder Go spielen können, als das ein normaler Mensch kann. Mhm. Aber ein Auto ist kein Lebewesen und ein Computer ist kein Lebewesen. Die werden also eine sehr hochentwickelte Informationsverarbeitung haben. Sie können also mit diesen Geräten bewusstseinsanaloge Vorgänge simulieren. Aber diese Geräte haben kein Bewusstsein. Und das ist auch wahnsinnig gut so. Bewusstsein ist immer damit verbunden, dass sie Freiheit haben. Und es wäre eine riesige Katastrophe, wenn wir Geräte bauen würden, die das machen, was sie selber wollen und nicht das, was sie machen sollen. Also wenn wir Geräte hätten, die Bewusstsein hätten, dann würden die machen, was sie selber wollen. Und das wäre eine echte Katastrophe.
An der Diskussion sind wir ja gesellschaftlich dran, ob es diese Geräte bald geben wird. Und die Transhumanisten, Transhumanisten behaupten ja gerade, dass das sogar bald der Fall sein wird. Also da gibt es auch so heftige Proponenten von Informationstheoretikern, die meinen, dass das auch technisch möglich ist. Trotzdem finde ich die Unterscheidung, die sie gemacht haben, zwischen, ich nenne es mal, biologischer Informationsverarbeitung und technischer Informationsverarbeitung hochinteressant.
Das ist ganz wesentlich. Und der Herr Kurzweil ist gestorben. Also die Idee, man könne sozusagen das Bewusstsein auf eine Festplatte brennen, geht nicht, weil man natürlich den akuten Zustand eines Quantensystems nicht so übernehmen kann. Das kann man nicht duplizieren. Ein quantenfremdes Quantensystem ist unzugänglich. Also ich denke mal, dass das Gott sei Dank ein wichtiger Punkt ist, dass also diese Geräte wahnsinnig viel mit tollen Algorithmen werden erledigen können, aber sie werden kein Bewusstsein haben. Bewusstsein sozusagen an dieser Einheit von Hard- und Software. Wir sind eine Einheit von Geist und Körper. Und wenn die getrennt wird im Tod, dann löst sich sozusagen diese Information, die unser Bewusstsein war. Aber sie ist sozusagen nicht mehr mit dem Körper verbunden.
Ja, ich denke auch Josef Weizenbaum, der ja den ersten Therapeuten mit ELISA entwickelt hat, sagte mal im persönlichen Gespräch, wie entsetzt er war, dass seine Sekretärin mit ELISA so Sachen kommuniziert hat. Er selber würde immer jemanden aus Fleisch und Blut vorziehen. Also damit wollte er damals nur zeigen, was alles möglich ist, was also alles simuliert werden kann letztlich. Aber es ist eben doch etwas anderes als ein lebendiger Menschen, der ja auch plötzliche Kreativität und Spontanität entwickeln kann. Vieles kann man sozusagen dem Computer durch ein Programm beibringen, aber letztlich das, was wir als tätige Liebe oder auch als andere Gefühle haben und die Freiheit, etwas zu tun oder zu lassen, das ist Gott sei Dank nicht gegeben. Und die Gefahr wäre natürlich, wenn man da so weit ist mit einem Quantencomputer, ob es dann möglich ist, etwas wie primitives Bewusstsein darzustellen. Das wäre die neue andere Frage.
Aber die Frage ist eben, ob man sowas, so ein solches biologisches System künstlich erschaffen sollte, ob das sinnvoll ist.
Also, die Menschheit sich das antun sollte, tut das so schon genug an.
Ja. Die Frage würde ich gerne jetzt einmal auch auf die Zeit sehend auslassen. Und ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Zusammenhang, den Sie jetzt im Großen und Ganzen dargestellt haben, indem Sie gesagt haben, das Grundlegende des Universums, ich sage das mal ganz vereinfachend, so wie ich Sie verstanden habe, das Grundlegende ist weder Materie noch Energie, sondern es sind Quanteninformationen. Diese Quanteninformationen, die Photonen aufbauen, sind letztendlich, und das ist das, was Sie, Frau Körnitz, dann auch aus der Sicht einer Psychologin hier mit eingebracht haben, was die Informationswelten unseres Bewusstseins mitgestaltet und was deren objektive Realität auch ausmacht. Also das sind Bewusstseinsströme, sind Quanteninformationsströme. Ich nehme mal an, dass ich Sie da halbwegs richtig interpretiere.
Sogar ganz richtig, ja.
Jetzt ist es natürlich von dieser Quanteninformation zu dem hochkomplexen Bewusstsein, das wir ein menschliches Bewusstsein nennen, dass diese auch Selbstbezüglichkeit in diesem Sinne von Selbstreflexion und Ich-Wahrnehmung und auch dieses Freiheitsmomentum hat, das Sie ja hier mit angesprochen haben, ein weiter Weg.
Das ist richtig. Es ist ein kosmischer und ein biologischer Evolutionsweg, ja.
Wie kommt es, wenn sich das in ein paar Skizzen darstellen lässt, wie ist der kosmische Entwicklungsweg von einer Quanteninformation, die Grundlage von Photonen sind, zu so hochkomplexen, bewussten Systemen, die wir als Menschen, wir selbst sind?
Also, man kann Folgendes sagen, dass die sogenannte Expansion des Kosmos ein anderer Ausdruck dafür ist, dass die abstrakten Quantenbits der Protypusis immer mehr werden. Wenn sie am Anfang sozusagen fiktiv mit ganz wenigen anfangen, dann werden die immer mehr. Es gibt also für diese Quanteninformation keinen Erhaltungssatz, das ist wichtig. Und dann formen sich sozusagen nach vielleicht 300.000 Jahren die ersten Atome. Auch Photon hat es dann gegeben. Und wenn Sie also dann Wasserstoff und Helium haben, dann können Sie daraus eigentlich nichts anderes formen und gestalten als Sterne. Das heißt, unter der Wirkung der Gravitation bilden sich dann Sterne, schwarze Löcher und Galaxien. Und in diesen Sternen werden durch Kernfusionsprozesse chemische Elemente erzeugt. Das geht bis zum Eisen. Wenn die Sterne sehr groß sind, können sie als Supernova explodieren. In so einer Explosion entstehen die weiteren Elemente bis hin zum Uran. Danach wird es dann möglich, dass sich nicht nur Sterne bilden, sondern auch aus diesen schwereren Elementen auch Planeten. Wenn Planeten in einer günstigen... Von da an gibt es sozusagen Möglichkeit, dass Chemie passiert. Um solche Sterne gibt es dann Planeten und Kometen und darauf bilden sich dann viele chemische Verbindungen. Das weiß man also heute, dass es also da doch sehr viele auch komplexe Moleküle im Raum um die Sterne gibt auf Kometen. Wenn Planeten in einer günstigen Situation um ihren Mutterstern sind, sodass also dort flüssiges Wasser sein kann, dann wird sich daraus Leben entwickeln. Das heißt, wir brauchen also eine Entwicklung, die dazu führt, dass also solche zyklischen Prozesse entstehen können, wo durch Steuerung und durch Informationseinfluss Stabilisierung entsteht. Dann kann man das haben wir dann weiter ausgeführt. Jedenfalls gibt es dann ein relativ scharfen Übergang vom Unbelebten oder Vorbelebten zum Belebten. Und wenn das dann glückliche Umstände sind, sodass das lange genug sich weiterentwickeln kann, dann werden sich also nicht nur Einzeller bilden, sondern auch Mehrzeller, schließlich Pflanzen.
Ich würde vielleicht noch mal einwerfen. Die Quantenphysik ist ja eine Physik nicht nur des Genauen, sondern auch der Beziehungen. Und ich denke, dass dieser Grundzug der Natur setzt sich vor allen Dingen ja im Lebendigen durch. Wenn Sie also bei der Herausbildung des Lebens mit diesen Bedingungen von Energieunterschieden und vielleicht in neben einem schwarzen Raucher und in kleinen Gesteinshöhlen, wenn sich da sozusagen Moleküle zusammentun, dann können die miteinander in Beziehung treten. Besonders wenn dann irgendeine Hülle aus Lipidmolekülen entstanden ist. Das heißt, manches sagen, sie kommunizieren miteinander. Das heißt, dass über diese Photonen wird Information zum Kleid ausgetauscht, aber zugleich natürlich zusammengeführt, sodass eine Steuerung schon bei diesen Einzellern erfolgt über eine Quanteninformation.
Und das geht also dann weiter bis zum Mehrzeller, und wenn Sie also Lebewesen haben, die sich schnell bewegen können oder müssen, dann müssen die also ihre Informationsverarbeitung zentralisieren. Pflanzen brauchen das nicht, denen würde das eigentlich nichts helfen, aber Tiere, die frei beweglich sind, die müssen sowas wie Gehirne herausbilden. Und dann zeigt sich eben auch in der Evolution, dass sozusagen in jeder geologischen Stufe Informationsverarbeitungssysteme entstehen, die komplexer sind als alles das, was es zuvor gegeben hatte. Die anderen bleiben natürlich auch. Also wir haben bis heute natürlich die Einzeller und die Schwämme und die Seegurken und ähnliche Dinge. Aber wenn das weitergeht, dann bildet sich eine Form heraus, die man als Bewusstsein bezeichnen kann. Mit Sicherheit haben das die Vögel und die Säuger, wahrscheinlich auch die Dinosaurier, möglicherweise sogar auch schon manche Mollusken. Aber dann bildet sich das weiter, und in sehr hochentwickelten Gehirnen wird es dann möglich, dass ein sowas wie ein Ich-Bewusstsein entsteht. Das kennen wir bisher natürlich beim Menschen, aber da entwickelt sich so erst bei den Kindern so mit 18 Monaten. Dann kennen wir es von Elefanten, von Primaten, also Menschenaffen, von Makaken, von Delfinen, von Rabenvögeln. Also Bewusstsein ist auch nicht eine plötzliche Erscheinung in der biologischen Evolution, sondern entwickelt sich sozusagen im Laufe dieser Evolution.
Und der Mensch braucht eben sozusagen die Beziehungspersonen, um nicht nur das Gehirn hatte sich im Laufe der Evolution entwickelt, der biologischen, zu dieser Größe, zu dieser Faltung und zu diesen Möglichkeiten, sondern wenn es sozusagen der Mensch nicht in Beziehung tritt, dann wird sich das sozusagen das Bewusstsein nicht entwickeln. Da gibt's ja diese traurigen Beispiele von Waisenhäusern mit ungenügender Betreuung, weil das nicht möglich war, oder auch die Versuche damals von Richter Erste, der versucht hat herauszubekommen, wie die Sprache entsteht, und die Betreuungspersonen nicht mit den Kindern sprechen durften. Daran sieht man, wir brauchen also auch dann die äußere Beziehung, um es sozusagen, wir haben ja nicht nur die Quantenstruktur, wir haben natürlich auch das, was von der klassischen Physik so Sachen aufgezeigt wird, die Objekte in der Natur. Das heißt, das, was wir mit Begriffen belegen, ist ja immer zumeist objekthaft. Natürlich belegen wir auch Gefühle mit Begriffen wie Angst oder Freude. Aber das Objekthafte, das Begriffliche wird ja durch die Beziehungspersonen dem Kind übermittelt. Und damit bekommen wir ja sozusagen eine Grundinformation, die natürlich genetisch schon vorgegeben ist, die uns dann praktisch auf dieser Grundlage die neue Information verarbeiten lässt.
Herr Görnitz, Frau Görnitz, danke für diesen Schnelldurchgang durch die Bewusstseinsgeschichte. Ich glaube, das war äußerst informativ. Wir sind auch leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Und ich glaube, wir haben ein paar der Grundtheoreme Ihrer ich sag's mal, Bewusstseinstheorie hier auch klären können. Angefangen davon, dass die Bausteine des Universums eben weder Materie noch Energie sind, sondern Quanteninformationen. Sie haben auch kurz den Zusammenhang dieser Quanteninformationen, wie sich diese Quanteninformationen auch in hochkomplexen Organismen wie den menschlichen Organismen darstellt. Ja. Sie haben auch dargestellt, und das fand ich auch besonders spannend, den grundlegenden Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und biologischer Intelligenz und wie hier sozusagen in der biologischen Intelligenz auch ein Monismus oder eine Einheit von Software und Hardware, eine völlig andere Realität von Informationsgestaltung mitbedingt. Und Sie haben jetzt noch einmal diesen Durchgang gemacht, eben von ersten Formen von Quanteninformation bis zu Leben und höheren Leben. Das Ganze kann man natürlich in dieser Sendezeit, die wir haben, nur anreißen. Das Buch, das Sie erwähnt haben, das letzte Buch, heißt Von der Quantenphysik zum Bewusstsein, Kosmos, Geist, Materie. Das ist letztes Jahr im Springer Verlag erschienen. Und ich glaube, jeder, der hier wirklich von Ihren Gedanken angeregt ist, ist wahrscheinlich mit diesem Buch gut bedient, sich hier wirklich auch Ihre Gedankenwelt weiter zu verdienen. Sie haben auch eine Website, die heißt, glaube ich, thomasgörnitz.de, wenn ich das jetzt richtig...
Nein, die heißt www.görnitz.de.
Ganz genau. Also auch...
Wir müssen sie wieder mal überarbeiten. Wir hatten jetzt so viel mit dem Schreiben zu tun.
Verstehe.
Website etwa. Da steht also einiges, was noch verbessert werden muss, noch drin.
Okay.
Erweitert werden muss.
Also, Herr Gönn? Erstmal wieder erweitert.
Ja. Herr Görnitz, Frau Görnitz, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.
Ja, danke, ist ganz bei uns auch und wir wünschen Ihnen ebenso alles Gute auch für die weitere Arbeit.
Und schönen Dank für die interessanten Fragen.
Ja.
Ich danke.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Wiederhören.